온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 542. Es ist schon wieder viel los auf der Welt. In Ecuador protestierten im Juni landesweit Menschen gegen Prekarisierung der Lebensgrundlagen, die durch die Corona-Pandemie massiv verstärkt wurde. Mirjana Jandik war für Onda vor Ort bei den fast 3 Wochen langen Streiks von indigenen Verbänden und ArbeiterInnen aller Sektoren. Die neue Ausgabe des Lateinamerika-Magazins ILA ist da. Schwerpunkt Radio. Ihr erhaltet einen umfassenden Überblick über die lateinamerikanische Radiolandschaft. Auch Onda hat statt Mikrofon einen Stift in die Hand genommen und über die Entstehung der Serie Onda Rheinhörer geschrieben. Passend dazu spielen wir einen Rheinhörer über ein mexikanisches Community-Radio, Canto de Cenzontles, was so viel heißt wie der Gesang der Drosseln. Das Ganze zusammengestellt für euch von Nils Brock. Nils hat übrigens ebenfalls den Stift in die Hand genommen. In der neuen ILA findet ihr von ihm eine kurze Geschichte der Radiotechniken in Lateinamerika. Und wir bleiben bei unseren Radiokontakten. Tobi sprach mit dem peruanischen Schriftsteller José Carlos Contreras Azaña über seine neuen Kurzgeschichten, von denen ihr 2 hören werdet. Die Trommel und der Donner. José Carlos hat bei Radio Querfunk in Karlsruhe ein eigenes Programm namens Haltestelle Iberoamerika. Diesmal aber wirklich mit vielen guten Nachrichten. Viel Spaß beim Hören.
In Ecuador gingen in einem landesweiten Streik 18 Tage lang überall Menschen auf die Straßen. Mit Blockaden und Demos legten sie große Teile des Landes lahm. Sie riefen Mindestlohn dem Präsidenten, damit er merkt, wie sich das anfühlt. Dabei kann man in Ecuador von Glück reden, wenn man den Mindestlohn von monatlich $425 verdient. Laut Zahlen des Nationalen Statistikinstituts haben nämlich nur 3 von 10 EcuadorianerInnen eine sogenannte würdige Arbeit, verdienen also den Mindestlohn oder mehr. Die monatlichen Lebenshaltungskosten für eine 4-köpfige Familie übersteigen diesen Mindestlohn aktuell um über die Hälfte. Aufgerufen zu den landesweiten Streiks hatten verschiedene indigene Organisationen, darunter der indigene Dachverband CONAIE. Schnell haben sich aber viele andere Sektoren angeschlossen. Das hat die Soziologieprofessorin Ana Cecilia Salazar auf einer Demo am 16. Juni in Cuenca erzählt.
Wir fordern, dass wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen werden, die die Leute unterstützen. Jetzt in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage nach der Pandemie. Die indigene Bewegung führt die Demonstrationen an, aber auch Studierende, Lehrer, Hausfrauen und andere Sektoren haben sich angeschlossen, denn die Forderungen sind absolut legitim.
Indigene, BäuerInnen, ArbeiterInnen und Frauen sind besonders vom neoliberalen Sparkurs betroffen. Eine Antwort auf die Wirtschaftskrise, in der sich Ecuador seit 2018 befindet. Bis 2017 war Rafael Correa Präsident Ecuadors. Ihm werfen viele vor, die Wirtschaft zu sehr vom Rohöl abhängig gemacht und so den Weg zur Krise geebnet zu haben. Andere hingegen kritisieren schärfer die neoliberale Kehrtwende der Nachfolgeregierung unter Lenin Moreno, die sich unter dem aktuellen Präsidenten Guillermo Lasso fortsetzt. Beide Regierungen setzen, im Gegensatz zu Correa, auf Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds und nahmen massive Kürzungen der Sozialausgaben vor. Eine Recherche des Community-Mediums Wambra stellt dar, dass zwischen 2019 und 2020 die Staatsausgaben für Bildung und Gesundheit drastisch gesunken, die für Militär jedoch gestiegen sind. Auch auf den Streikdemos wird gerufen:
Ich komme, ich komme, ich komme.
Was geht hier ab? Man streicht uns das Budget und keiner sagt was dagegen? Das rufen vor allem die Studierenden und Dozierenden empört. Auch in Ecuador ist es strukturell so, dass in Bildung und Gesundheit hauptsächlich Frauen arbeiten. Diese sind also überproportional vom Sozialabbau betroffen. Guadalupe Xingri ist Quechua-Indigene und Lehrerin in den südlichen Anden Ecuadors. Sie erzählt vom Arbeitsalltag unter diesen Bedingungen.
Unsere Löhne wurden seit 14 Jahren nicht erhöht. Stellen Sie sich mal vor, die Materialien für den Kunstunterricht müssen wir aus eigener Tasche zahlen. Oder die Glühbirne im Klassenraum, Transport, technische Ausstattung. Und das erkennt die Regierung nicht an.
Und dann kam 2020 die Covid-19-Pandemie. Es ist kein Geheimnis, dass sie Volkswirtschaften auf der ganzen Welt vor Herausforderungen stellte. In Ecuador traf sie jedoch auf ein Land in der Krise, in dem die neoliberale Strukturanpassung bereits im Gang war. Eine Maßnahme war etwa das sogenannte Gesetz zur humanitären Unterstützung. Im Grunde handelt es sich um ein Flexibilisierungsgesetz, das Arbeitsbedingungen prekarisiert hat. Es erlaubt zum Beispiel fristlose Kündigungen aufgrund höherer Gewalt. In einem Bericht von September 2021 ließ die Regierung verlauten, dass von März bis Dezember 2020, also im ersten Dreivierteljahr der Pandemie, umgerechnet über 500.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Über 1 Million Menschen in dem 17 Millionen EinwohnerInnenland sind in extreme Armut gerutscht. Das Medium Wambra hat die offiziellen Zahlen zum Arbeitsmarkt unter Corona-Bedingungen auf die unterschiedliche Betroffenheit von Männern und Frauen analysiert. Es schlüsselte auf, dass zwar etwa doppelt so viele Männer wie Frauen ihren Job verloren haben, aber nur registrierte ArbeiterInnen in diese Statistik einfließen. Die Mehrzahl der Frauen arbeitet hingegen im informellen Bereich. Als StraßenverkäuferInnen, Haushälterinnen, Mülltrennerinnen, Sexarbeiterinnen. Die Arbeitsbedingungen der informell Arbeitenden waren massiv von der Pandemie betroffen, aber sie tauchen oft nicht in den Statistiken auf. Und während sich laut Nationalem Statistikinstitut die Arbeitslosenrate inzwischen wieder auf einem Niveau wie vor der Pandemie eingependelt hat, sind heute 4,6% mehr Frauen unterbeschäftigt und sie verdienen im Durchschnitt etwa $50 weniger pro Monat. Der Internationale Währungsfonds zeigt sich zufrieden mit der wirtschaftlichen Entwicklung Ecuadors. Nicht zufrieden sind hingegen die indigenen Verbände.
Los 10 puntos que hemos presentado al gobierno nacional son: 1. Sobre el incremento al precio de los combustibles.
Die CONAIE und andere Organisationen legten daher zu Beginn der landesweiten Streiks einen Katalog mit 10 Forderungen vor. Sie bezogen sich auf die Senkung von Lebenshaltungskosten, Absicherung von KleinbäuerInnen und mittleren ProduzentInnen, das Verbot von Rohstoffausbeutung in indigenen Territorien und Naturschutzgebieten sowie die Wahrung indigener Rechte. Während des fast dreiwöchigen Streiks warfen sich die indigenen Verbände und die Regierung gegenseitig mangelnde Bereitschaft zum Dialog vor. Die Angebote, die Präsident Guillermo Lasso zwischendurch machte, wies die CONAIE als ambitionslos zurück. Zugleich gab es während der Massenproteste vor allem in den Provinzen des Andenhochlands und des Amazonasgebiets Repression und Kriminalisierung der Proteste. Eine Allianz verschiedener Menschenrechtsorganisationen zählt Dutzende Menschenrechtsverletzungen. Über 300 Menschen wurden verletzt, 5 Protestierende und ein Soldat kamen ums Leben. Es ist eine bittere Bilanz, die nach 18 Streiktagen bleibt. Die Ergebnisse der Verhandlungen werden kontrovers besprochen. Die einen feiern sie als Sieg, für andere bleiben sie hinter den Erwartungen zurück. Unter anderem wurde eine leichte Herabsetzung des Spritpreises, der Erlass von Schulden in geringer Höhe sowie der Schutz indigener und Naturschutzgebiete vor Rohstoffausbeutung vereinbart. Anfang Oktober soll die Umsetzung der Vereinbarung evaluiert werden. Sei die nicht zufriedenstellend, werde man erneut auf die Straßen gehen, kündigten die indigenen Verbände an.
Und der Info? Nachrichten.
Bienvenido a la radio. ¿Qué diablos está pasando?
Somos La Tribu, un proyecto comunitario y alternativo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Educa presenta Espacio Social. Radio
Progreso. Onda Rhein-Hörer.
Reportagen unserer lateinamerikanischen Partnerradios.
Übersetzt, kontextualisiert und zusammengefasst.
No se quede con las ganas, oiga.
Canto de sensontles.
Canto de sensontles.
Canto de sensontles.
Las 400 voces de la diversidad.
Die 400 Stimmen der Diversität.
Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes.
Setzontli in Tosca, Sensaichnechtilisle.
Yagojo siento que era ña, que ya jai, que ya menguna nini y atampo.
Stimmen aus den Communities. Stimmen von Indígenas und afrikanischen Nachfahren.
Bueno, yo soy Hannis.
Hallo, ich bin Hannis vom Kommunikationsnetzwerk Bocaré Polen, einer NGO mit Sitz in Chiapas in Mexiko. Ich bin Teil der Community, die wir Canto de Sensontles nennen. Der Sensontle, auf Deutsch Spottdrossel, ist ein bezaubernder Vogel unseres Kontinents. Sein Gesang zeichnet sich durch die Vielfalt an Tönen und Melodien aus. Auch wir wollen, dass die Vielfalt der Stimmen, Sprachen, Kulturen, Kämpfe des Wissens und der Kosmovision in allen Medien und in allen Landesteilen gehört wird und Widerhall findet.
Hallo, ich bin Guillermo Monteforte, mache da ebenfalls mit und gehöre zu einer Organisation aus Oaxaca, die sich Ojo de Agua Comunicación nennt.
Canto de Sensontles ist...
Canto de Sensontles ist eine Community, ein wahr gewordener Traum, an dem wir uns von verschiedenen Orten Mexikos aus beteiligen. Dabei teilen und produzieren wir zusammen Audiobeiträge, um sie dann vielen Radios und Medien zur Verfügung zu stellen.
Ich sehe es als eine Art Kanal, in dem Nachrichten, Ideen, Visionen und Meinungen zu hören sind, die in den sonstigen Massenmedien kaum vorkommen. Und wir freuen uns besonders darüber, dass auch staatliche Radios unsere Sendungen übernehmen. Damit beschränkt sich die Ausstrahlung nicht nur auf indigene Gemeinden.
Canto de Sensontles es una materialización de un trabajo en políticas públicas.
Cantos de Sensontle ist das Resultat einer langen politischen Arbeit, an dem verschiedene Organisationen beteiligt sind. Das aktuelle Gesetz in Mexiko sieht inzwischen auch Community-Radios und indigene Community-Radios vor. Aber auch wenn sich die Gesetze geändert haben, ist in den staatlichen Medien die Vielfalt der mexikanischen Bevölkerung überhaupt nicht präsent. Vor allem die der Indigenen, auch Pueblos Originarios genannt.
De las diversidades, principalmente de los pueblos originarios.
Es desde ahí que
und genau da will Canto de Sensontles einen Beitrag leisten. Aportar algo a este gran hueco que se está
dando ahí, pues, ¿no? Creo que se dieron una serie de oportunidades que decidimos.
Die COVID-19-Pandemie hat uns Türen geöffnet. Denn als hörbares Projekt ist Canto de Sensontles wenig älter als ein Jahr. Im vergangenen Jahr organisierte die UNESCO einige Online-Diskussionsrunden. Das Thema war, wie der Staat helfen könnte, die Kommunikation auf Gemeindeebene zu verbessern. Und darin sahen wir eine Chance und begannen uns von verschiedenen Orten aus zu organisieren. Das war der Beginn eines monatelangen Dialogs über indigene Kommunikation in Mexiko. Und ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit waren Abkommen mit staatlichen Radios, um dort auch Sendezeit für die Produktionen von Community-Radios freizumachen. Das war der Beginn eines vernetzten Produktionsprozesses.
Wir kommen alle einmal pro Woche zusammen, verschiedene Organisationen und Personen, reden über das letzte Programm, planen neue Themen für unsere wöchentliche Sendung. Dabei wählen wir für die Sendungen einen Ton, der nicht auf Konfrontation aus ist. Wir wollen die HörerInnen mit unseren Programmen überzeugen. Wir wollen eher Anregungen und Ideen teilen, als die indigenen Gemeinden in eine Opferrolle zu rücken. All das ist Canto des Insontles, ein 30-minütiges Radiomagazin, in das alle, die wollen, reinhören können, weltweit, auf der Website cantodesinsontles.org. Dort findet ihr alle Episoden. Es ist ein Anfang, unser Ding. Damit sind wir bisher gut gefahren. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Por ahí va la tirada. Estamos ahorita en una coyuntura donde lo permite. Y esperemos que eso siga, ¿no?
Für den Onda-Reinhörer haben wir eine dieser Stimmen übersetzt, die Woche für Woche im Canto des Insontles zu hören sind. Und zwar die von
Cecilia Estrada, de la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México.
Cecilia Estrada, vom Netzwerk der NachfahrInnen afromexikanischer Frauen aus Mexiko-Stadt.
Sobre lo que significa ser afro y del reconocimiento y respeto para ellas y ellos.
Sie berichtet von ihren persönlichen Erfahrungen, als schwarze Frau in Mexiko zu leben. Und was Anerkennung und Respekt für sie bedeutet.
Quiero contarles que en esta ciudad no vivimos en comunidades. Estamos por toda la ciudad.
Ich möchte euch erzählen, dass wir in Mexiko-Stadt nicht in einem bestimmten Stadtteil leben, sondern über die ganze Stadt verteilt. In anderen Landesteilen wie Oaxaca, Guerrero und Veracruz gibt es afro-mexikanische Gemeinden mit einer lebendigen Kultur. Gastronomie, Tanz, Musik, Poesie, Malerei und vielem mehr. Hier liegen auch die Ursprünge der afromexikanischen Bewegung, die es schon seit mehr als 20 Jahren gibt. Eine Antwort auf die große Ungleichheit und historische Unsichtbarkeit, die wir leben. Es war der Beginn des Kampfes für unsere Menschenrechte, für unsere Territorien und für unsere verfassungsrechtliche Anerkennung, die wir im August 2019 erhielten. In den letzten Jahren haben sich vor allem die afromexikanischen Frauen Gehör verschafft. Sie haben viele Organisationen gegründet. Ich zum Beispiel gehöre einem Netzwerk in Mexiko-Stadt an. Wir haben unterschiedliche Geschichten und Berufe. Als Netzwerk wollen wir uns gegenseitig unterstützen, mehr über unsere Wurzeln und Rechte lernen, um so gegen Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen. Und außerdem haben wir einen Raum geschaffen, in dem wir uns austauschen. Was heißt es, afromexikanischer Abstammung zu sein in dieser großen Stadt? Für mich ist das etwas, was mich stolz macht. Aber auch ein ständiger Kampf, um meine Rechte einzufordern. Stellt euch das tägliche Bullying in der Schule vor, die komischen Blicke auf der Straße, die ständigen Fragen, ob du wirklich Mexikanerin bist. Das ist unsere Realität. Viele Menschen wollen noch immer nicht anerkennen, dass es in Mexiko diese afrikanischen Wurzeln überhaupt gibt. Sie wissen nichts von unserer Geschichte, das in den Schulbüchern nicht vorkommt. Es gibt eine historische Schuld, endlich offen zu sagen, dass unsere Vorfahren als Sklaven hierher gebracht wurden und seit diesem Tag für ihre Rechte, Befreiung und ein würdevolles Leben gekämpft haben. Vor allem die Frauen. Die afrikanischen NachfahrInnen sind laut dem Zensus im Jahr 2020 in allen mexikanischen Bundesstaaten präsent. Wir sind 2,5 Millionen Personen, das heißt 2% der Gesamtbevölkerung. Und hier sind wir, lebendiger als je zuvor. Wir kämpfen weiter für unsere Rechte und hoffen, dass wir schon bald wirkliche Veränderungen sehen werden. Wir sind hier, um unsere Geschichten zu erzählen und wollen, dass alle sie hören.
Esperemos se dé el cambio. Estamos ya contando nuestra verdadera historia y queremos que todo el mundo la conozca.
Noch mehr Geschichten, Berichte und Reportagen aus Mexiko gibt es bei
Canto des Insontles.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Der Schriftsteller und Radiomacher José Carlos Contreras Azaña war zu Gast beim Radio Onda. Aus Peru stammend lebt er seit 23 Jahren in Deutschland.
Heute macht er beim Freien Radio Querfunk in Karlsruhe eine Sendung namens Haltestelle Iberoamerika. Wir haben uns mit ihm auf Spanisch und Deutsch über sein neuestes Buch La Sonrisa del Elefante Marino, das Lächeln des Seeelefanten, unterhalten, in dem er viele Kurzgeschichten versammelt. Und wir haben zwei seiner Kurzgeschichten vertont, die ihr zu Beginn und am Ende des Beitrags hört.
Der Donner. Ein Blitz schlug direkt vor meinem Haus ein. Das Gebrüll war furchterregend und tötete mehrere meiner Hühner, die diesen schrecklichen Lärm nicht ertragen konnte. Da mein Haus aufgrund seines Alters bereits einstürzte, beschloss ich Monate später, das neue Haus genau dort zu bauen, wo der Blitz eingeschlagen hatte. Auf diese Weise würde ich den Rat meines Großvaters befolgen, der mir immer sagte, dass der Blitz nie zweimal an derselben Stelle anschlägt. Aber mein Großvater hatte Unrecht. Jahre später schlug der Blitz wieder in mein neues Haus ein und hinterließ meine toten Kühe auf den Rasen, die Füße hochgelegt und die Augen in die Unendlichkeit gerichtet. An diesem Tag ging ich zum Dorffriedhof, um Blumen für meinen Großvater niederzulegen und mit ihm über seine schlechte Prognose zu sprechen. Als ich auf dem Heimweg war, verdunkelte sich plötzlich der Himmel und ein Blitz schlug auf den Friedhof ein. Ich rannte zu dem, was von meinem Haus übrig war. Erschrocken sah ich von dort aus, wie das Dorf brannte und die Kirchenglocken in Not läuteten. Es gelang mir, mich auf einen Stein auf meiner ehemaligen Terrasse zu setzen und an meinen Großvater zu denken, der im Krieg gewesen war und immer sagte, eine Bombe fällt nicht zweimal an der gleichen Stelle. Ich schloss meine Augen und wollte nichts mehr davon wissen, denn der Krieg hatte begonnen.
Wir haben uns mit dem Autor und eben gehörten Sprecher José Contreras Azaña unterhalten. Er berichtete, er sei zwar in Lima in Peru geboren, doch er habe seine Muttersprache Quechua verloren. Stattdessen spricht er heute Spanisch und Deutsch.
Die Ideen, die immer bei mir kommen in meine Bücher, sind Erlebnisse. Zum Beispiel, wenn ich in Berlin bin und ich sehe, dass die Späti so spät offen sind, das ist grandios. Das passiert nicht in Lima zum Beispiel. Oder wenn ich gerade in Griechenland war und ich sehe, dass der Benzin so teuer ist als in Deutschland, das ist für mich etwas Besonderes. Und dann ich versuche so verschiedene Situationen, dass ich erlebe. Oder wenn ich hier bin und ich sehe die Schreibtische von Journalisten, alles leer. Und ich denke, in diesen Journalisten, die hier waren die ganzen Wochen, und jetzt, was machen sie gerade? Was essen sie gerade? Was trinken sie gerade?
Die Realität ist noch unglaublicher als die Fiktion, sagt José in unserem weiteren Gespräch. In seinem neuen Buch La Sonrisa del Elefante Marino, das Lächeln des Seeelefanten, geht es um das Meer und verschiedene Charaktere. Frauen, die sich gegen die Gewalt wehren, Seeleute, die Flaschenpost ins Meer werfen, RentnerInnen, die Nachrufe sammeln, KriegerInnen, die für ihre Träume kämpfen und viele mehr. Sie alle seien vereint in der Einsamkeit, gegen die sie ankämpfen, und in der Liebe für die Umwelt und die Natur. José Carlos hat auch schon wieder ein neues Buch in der Mache. Dabei steht wieder die Pachamama, wie die Erde und die Natur von indigenen Gruppen Lateinamerikas genannt wird, im Mittelpunkt.
Das Lächeln der Meerschweinchen, la sonrisa del Cuy, hablará de personajes que se abren un poco al mundo, tratando de romper la soledad, pero siempre con amor a los animales y amor a la Pachamama, a la naturaleza, que para mí es lo primordial.
Auch das neue Buch wird wieder im peruanischen Francisco León Verlag veröffentlicht, während José Carlos heute in Karlsruhe lebt. Dort macht er auch seine Radiosendung Haltestelle Iberoamerika.
Es ist ganz schön, über Lateinamerika bei weg zu sprechen. Ich bin gerade in Europa, in Deutschland, in Berlin. Aber wenn ich denke in Lateinamerika und ich reise in Lateinamerika, immer mein erster Schritt ist wie ein Paradies. Mein zweiter Schritt ist wie eine Hölle. Ich bin immer so Paradies, Hölle, Inferno y el cielo. Y los problemas de Latinoamérica para mí, diese Probleme, die immer in meinem Kopf sind, sind die Ungleichheit, la desigualdad social.
Ungleichheit, Umweltzerstörung und Korruption. Das sieht José Contreras Azaña als die größten derzeitigen Probleme des lateinamerikanischen Kontinents an. Doch er sei auch immer kritisch mit den sogenannten Kaffee-Revolutionären gewesen, die weit weg aus Paris und Europa über die lateinamerikanischen Probleme gesprochen hätten, ohne wirklich etwas zu ihrer Lösung beizutragen. Somit könne er von hier aus nur seine Landsleute um Pardon bitten, sich entfernt zu haben. Aber er versuche zumindest durch seine Radiosendungen und seine Literatur eine Kooperation mit Lateinamerika zu realisieren.
Por eso digo que hay muchas cosas para hacer y tendría que yo volver a Latinoamérica para siempre y trabajar al lado de ellos. Así que, por favor, la gente que me escucha en Latinoamérica, les pido perdón, me siento lejos de Latinoamérica, desde aquí no puedo hacer nada, solamente cosas como hacer radio y hablar de Latinoamérica y sobre todo fomentar el periodismo como hacen ustedes, que sería una forma de cooperar con Latinoamérica.
Die Trommel. Die Trommeln verkündeten aus dem anderen Dorf, dass der große Häuptling gestorben war. Wir sammelten unsere Trauermittel und zogen uns Trauerkleidung an und machten uns auf den Weg zum Totenwache. Auf dem Weg dorthin erschien uns ein Mensch und erzählte uns auch, dass er gerade gestorben sei, im Dorf, hinter dem Busch. Dann sagte mir mein Vater, ich solle zur Totenwache des toten Häuptlings gehen und dass er diese Seele in ihrer Trauer begleiten und ein Klagelied anstimmen würde und dass er bald zurückkommen würde. Und so verschwand mein Vater in den dunklen Weiten der Nacht unter den trauernden Klang der Trommel. Und ich ging beäugt von den Blicken der Bäume und der Nachtvogel zur Totenwache des großen Häuptlings. Um Mitternacht, als die Gebete der Priester die Totenwache belebten, traf mein Vater ein und wir umarmten uns und das Feuer, das den Körper des großen toten Häuptlings wärmte. Und er sagte mir ins Ohr, Tod und Geburt sind die wichtigsten Momente des Lebens. Danke, dass es dich gibt, mein Sohn. Und ich umarmte ihn fester.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.punal.com npla.de.